Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute geht unsere Sommerpredigtreihe über Mutproben in die letzte Runde. Vorerst. Mutproben in der Bibel, das hieß Bewährung des Glaubens unter dem Druck der Welt, unter dem Druck des Alltags, aber auch unter dem Druck meines eigenen Herzens. Drei Freunde Daniels, Mut zum Widerspruch, sie beugen sich nicht vor den Götzen. Esther und Mordechai, sie riskierten ihr Leben, um ihr Volk zu retten. Elia stellt sich erst ganz allein gegen die Götzendiener und muss dann plötzlich eine persönliche Krise überstehen. Hananias kümmert sich mutig um den gefürchteten Saulus, der doch gestern noch seine Christenbrüder ans Messer lieferte. Gideon überwindet seine Angst und beweist die Machtlosigkeit der Götzen. Und dann die Familienmütter und Hausfrauen nach Titus 2. Sie leben mutig gegen den Druck der Gesellschaft und des Zeitgeistes, Gottes Schöpfungsmodell mitten in dieser Welt. Petrus und Johannes, die sich freimütig zu Jesus bekennen, obwohl die Behörden ihnen mit Gewalt drohen. Sie können alle diese Mutproben noch einmal nachhören über die Homepage unserer Gemeinde beg-hannover.de. Und Sie werden dann noch einmal sehen, wie diese Menschen sich alle in Krisen bewährt haben, ihren Glauben bewährt haben, weil der Herr sie durchtrug. Und heute nun schließt sich der Kreis und wir gehen zurück zum Anfang des Glaubensweges. Wir machen die überraschende Entdeckung, bereits das Christwerden gleicht einer Mutprobe. Schon die Bekehrung, schon der Anfang ist keine Kleinigkeit. Keiner hat das deutlicher betont als unser Herr selbst. Wir haben das eben in der Lesung aus Markus 8 gehört, wo der Herr sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinet und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Und Jesus hat diesen Ernst nicht nur seinem engsten Jüngerkreis zugemutet, sondern heute werden wir Lukas 9 studieren. Lukas 9, 57 bis 62. Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Lukas schildert hier in 6 kurzen Versen 3 Begegnungen und dabei bringt er jeweils nur ein Blitzlicht. Jeweils nur den entscheidenden Gesprächsmoment. Er geht vor wie ein Dokumentarfilmer, der 3 kurze Dialoge aus 3 unterschiedlichen Begegnungen quasi zusammenschneidet, klack, 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 damit wir sie gut miteinander vergleichen können. Das Drehbuch steht also in Lukas 9, 57 bis 62. Wir hören das Wort Gottes. Es geschah aber, als sie, nämlich die Jünger, ihre Reise fortsetzten, da sprach einer, also einer, der ihren Weg kreuzt, auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen, also Jesus selbst, hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Lieber Herr, nun bitten wir dich, dass du uns erkennen lässt, was du uns durch deine Worte in unserer Situation sagen willst. Herr, lass uns hören, wie Jünger hören. Amen. In allgemeinen Beschreibungen des Christseins wird Bekehrung heute oft ganz harmlos dargestellt. Dahinter steht der gut gemeinte Versuch, möglichst viele Menschen für Christus zu gewinnen und niemanden vorzeitig abzuschrecken. Die Amerikaner nennen das Sugarcoating the Gospel. Also man hüllt das Evangelium gewissermaßen in einen Zuckermantel, damit es nicht so schroff und abschreckend wirkt. Sugarcoating the Gospel. Und interessanterweise und teilweise auch bedrückend taucht dieses Sugarcoating auch in Deutschland in verschiedensten Gestaltungen auf. Es ist ja teilweise wirklich bedrückend, Homepages von Gemeinden daraufhin zu untersuchen, welche Vorstellung von Christsein sie der Öffentlichkeit vermitteln wollen. Nur mal zwei Beispiele aus der hannoverschen Gemeindelandschaft. Da heißt es auf einer Homepage, dein Leben ist wertvoll, darum wollen wir dir dabei helfen, die Person zu werden, die Gott vor Augen hatte, als er dich erschuf. Ist ja nicht verkehrt. Eine andere Homepage, einer anderen Gemeinde. Der Gottesdienst bei uns ist eine Mischung aus Event, Begegnung und Inspiration. Und dann sucht man weiter, was dort wohl vermittelt werden soll. Und dann schreibt die Gemeinde unter dem Stichwort Auftrag, wir machen Hannover schöner, indem zunehmend mehr Menschen das Evangelium der Freiheit verstehen, die Lebensweise Jesu in ihrem Alltag nachahmen und sich gesellschaftlich engagieren. Und dann sucht man weiter, was meinen Sie jetzt eigentlich mit dem Evangelium der Freiheit? Und da lesen wir folgende Definition. Wir glauben an das Evangelium der Freiheit, wir betonen Gottes Gnade und die Tatsache, dass wir durch die Beziehung zu Jesus von einem Leistungsdruck befreit worden sind. Gott wurde in Jesus Mensch, um uns ein Leben fernab jeder Bedrückung oder Belastung zu ermöglichen. Das verstehen Sie dann als Freiheit eines Christenmenschen. Man vergleiche das mal mit Markus 8. Und dann wird weiter formuliert, was denn nun Nachfolge sei. Das Leben als Christ ist für uns nicht nur der Glaube an einen bestimmten Gott, sondern eine Lebensweise nach dem Vorbild Jesu. Wir konzentrieren uns darauf, Menschen in die Nachfolge Jesu zu rufen. Dabei achten wir auf ein ausgewogenes Verhältnis von seinem Wissen und Tun und fördern die geistliche Selbstständigkeit. Wir möchten lernen, unser ganzes Leben aus der Perspektive des Evangeliums zu durchdenken und zu leben. Das klingt alles sehr wohlfeil, sehr akzeptabel, sehr unanstößig, möglicherweise werbewirksam, auf alle Fälle irgendwie anschlussfähig zum Zeitgeist. Und Jesus und die Apostel haben anders geredet. Sie haben nicht nur andere Sprache verwendet, sondern in der Sache. Sie haben die Hürde höher gelegt. Wir lesen immer wieder von konfrontativen Gesprächen und angespannten Gesprächssituationen. Wenn Sie sich an diese Stelle in Johannes 6 erinnern, Johannes 6, Vers 60, nachdem Jesus eine lange Rede gehalten hat, heißt es, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Das gab also einen erweiterten Kreis von Leuten, die sich irgendwie zu seinen Jüngern zählten und die jetzt sagen, das ist unerträglich, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und Jesus nimmt das auf und sagt in Vers 64, es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben und wer ihn verraten würde. Und dann heißt es in Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Dem war es zu viel. Oder denken Sie an den reichen Jüngling, den Jesus mit einer ganz klaren Herausforderung anspricht und der dann doch weggeht. Jesus und seine Jünger haben so ernst geredet, obwohl auch sie mit allen Fasern ihres Herzens wünschten, dass Verlorene gerettet werden, dass Menschen dazukommen, dass Gottlose gläubig werden. Lukas 19 hat Jesus doch extra gesagt, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber Gott hat dafür nur einen einzigen Weg vorgesehen und dafür müssen Menschen zu Jesus kommen und in eine verbindliche Lebensbeziehung mit ihm treten, das heißt glauben. Und wie diese persönliche, verbindliche Lebensverbindung zu Jesus aussieht, das ist nicht vage. Das bleibt nicht irgendwie offen, sondern das wird im Neuen Testament eindeutig definiert. Zu Jesus zu kommen bedeutet nicht, eine allgemeine Absichtserklärung abzugeben, zu sagen, ja, ich finde Jesus gut und ich möchte im Sinne Jesu in dieser Welt leben. Und jeder fühlt das dann für sich, sondern wer zu Jesus kommt, und das werden wir heute Morgen auch sehr deutlich sehen hier in Lukas 9, der trifft dabei immer auf den Retter und auf den Herrn zugleich. Sich Jesus anzuvertrauen bedeutet nach dem Neuen Testament, ihn als Retter und Herrn bzw. König anzuerkennen und anzubeten. Und darum sagte Thomas, nachdem er überführt worden war und begriff, Jesus ist doch real auferstanden, mein Herr und mein Gott. Und diese Anerkenntnis Jesu als Herr, das ist nicht irgendwie eine Zusatzbedingung zum nackten Glauben an den Retter. Das ist keine Ergänzung des sola fide, also allein der Glaube, sondern der Jesus, auf den sich mein Glaube richtet, der ist zugleich der Retter und der König, der Retter und der Herr. Da kann ich gar nichts dran ändern. wenn wir das mal vergleichen mit folgender einfachen Konstellation. Wer eine bestimmte Frau heiratet, bekommt damit zugleich, indem er sein Leben an diese Frau bindet, auch eine bestimmte Verwandtschaft. Das ist keine zusätzliche Leistung, dass er diese Verwandtschaft nun auch als seine Verwandtschaft akzeptiert. Das ist nicht ein zusätzlicher Akt. Er unterzeichnet dann nicht noch ein Dokument beim Standesamt, ich akzeptiere auch diese Verwandtschaft, die da dranhängt, als meine Verwandtschaft. Sondern das ist ein Paket, ein unauflösliches Paket. Und wie viel mehr gilt das, wenn es sich um eine und dieselbe Person handelt? Das ist ein Paket. Jesus der Retter und Jesus der Herr. Man kann das nicht auseinander dividieren. Und darum war eine der bevorzugten Selbstbeschreibungen von Paulus ja die, dass er sich zum Beispiel in Römer 1, Vers 1 als Sklave Jesu Christi bezeichnet hat. Er ist mein Herr. Und darum war einer der Begriffe, mit denen Jesus Menschen zur Bekehrung aufgefordert hat und mit denen Jesus Menschen dazu ermutigt hat, Christen zu werden, diese Formulierung: Folge mir nach. Er konnte sagen, bekehre dich, kehre um. Er konnte aber auch sagen, folge mir nach. Und das steht in der Regel, wenn Jesus das verwendet, in der Befehlsform im Präsens, also Imperativ Präsens. Und das heißt, es ist auf Dauer angelegt. Das ist eine lebenslange Hingabe. Das ist nicht mal eine Gefühlsaufwallung eines bestimmten Moments, sondern das ist eine Entscheidung auf Dauer. Das Neue Testament berichtet uns immer wieder davon, dass sich Menschen aber gerade an dieser Verbindlichkeit gestoßen haben. Vom reichen Jüngling heißt es, er ging traurig weg. Hier in Johannes 6, Vers 60 haben wir gelesen, viele von seinen Jüngern sagten, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Viele haben sich über Jesus geärgert und viele haben gesagt, wenn das Glauben ist, dann will ich kein Gläubiger sein. Wenn das wirklich Glauben ist. Wenn das originales neutestamentliches Christentum ist, okay, dann bin ich da offensichtlich falsch. Und wir müssen bei allem, was wir jetzt gleich in Lukas 9 sehen, immer im Hinterkopf haben, dass der Herr Jesus die Menschen, die ihm begegnet sind, völlig durchschaut hat. Das dürfen wir nie vergessen. Jesus hat sich nie getäuscht in einem Menschen. Deswegen hat Jesus auch keinen Menschen falsch behandelt. Und bitte behalten Sie deswegen, was in Johannes 2 steht, immer im Hinterkopf bei allem, was jetzt kommt. Johannes 2, Vers 23 bis 25, als er am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Das ist die Voraussetzung für alle Gespräche. Er wusste selbst, was im Menschen war. Und deswegen hat er den Scheinglauben dieser Menschen dort in Johannes 2 durchschaut. Es gab viele, die in einem oberflächlichen Sinne zunächst an ihn glaubten, aber doch nicht wirklich glaubten. Und das Neue Testament weist uns immer wieder auf dieses Problem des Scheinglaubens hin. Denken Sie auf das Haus auf dem Sand am Ende der Bergpredigt, Matthäus 7. Es sieht bei schönem Wetter genauso aus wie das Haus auf dem Fels und es kracht dann doch zusammen, als es darauf ankommt. Oder denken Sie an das härteste Beispiel, und das ist Judas Iskariot. 3 Jahre im engsten Kreis dabei. Und am Ende fliegt alles auf als eine Täuschung. Und darum hat er Jesus immer wieder vor einem oberflächlichen Glauben gewarnt. Und er hat die Leute liebevoll, aber fest angepackt. Nicht um sie abzuschrecken, sondern um sie zu gewinnen, um sie vor Selbsttäuschung zu schützen. Und deshalb ist auch der Zusammenhang so wichtig, in dem Lukas diese 3 Schlüsselmomente heute Morgen zeigt. Das ist Lukas 9, das ist Teil eines Reiseberichts. Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg vom Norden nach Jerusalem und unmittelbar vor unserem Predigttext schildert Lukas eine Szene, ja, die uns fast ein wenig schmunzeln lässt, wenn wir das lesen. Also die Samaritaner verweigern Jesus das Quartier zur Übernachtung dort. Und die Jünger sind empört, kann man ja auch verstehen. Und die Jünger sagen, also Jakobus und Johannes, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass jetzt Feuer vom Himmel herabfällt und sie verzehre, wie das auch Elia getan hat? Also sie sagt, lass uns kurz einen Prozess machen. Und Jesus stoppt sie sofort, er korrigiert sie, er sagt, Leute, bedenkt doch, ich bin nicht gekommen, um zu verderben, sondern um zu retten. Langsam, langsam. Und genauso hat er in Johannes 12, Vers 47 gesagt, ich bin nicht gekommen in die Welt, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Und Johannes 3, Vers 17, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er sie richte, sondern dass er sie rette. Das ist sein hervorragendes Ziel. Und deshalb tut Jesus alles dafür, dass seine Gesprächspartner ihre Situation realistisch einschätzen können, dass sie ihren eigenen geistlichen Status realistisch, wirklichkeitsgerecht erkennen können, gerade weil Jesus verhindern will, dass sich jemand in trügerischer Sicherheit, in einem Scheinglauben gemütlich einrichtet und am Ende scheitert. Und dabei wird jetzt deutlich, die Mutproben beginnen nicht erst bei der Bewährung des Glaubens, sondern die Mutproben beginnen schon beim zum Glauben kommen. Die Bekehrung ist bereits die erste Mutprobe. Drei Begegnungen, drei verschiedene Perspektiven. Der erste Fall, Verse 57 bis 58, zeigt uns, Bekehrung bedeutet Mut zur Abhängigkeit. Also wenn Sie mitschreiben, erster Fall, Bekehrung bedeutet Mut zur Abhängigkeit, 57 und 58. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Sohn des Menschen, das war eine Selbstbezeichnung, die Jesus besonders gern gebraucht hat. Sie macht deutlich, er ist der endzeitliche Richter, der das letzte Wort über jedes Leben spricht. Er ist der Herr, er ist der Menschensohn aus dem Buch Daniel im Alten Testament. Dieser Mann, der da zu ihm kommt, ist ein besonders interessanter Fall. Wir bekommen eine Zusatzinformation aus Matthäus 8, Vers 19. Er war ein Schriftgelehrter, also ein jüdischer Theologe. Das erstaunt uns. Denn aus diesen Kreisen schlug Jesus normalerweise massive Feindschaft entgegen. Und der hat es nun gewagt. Er ist ausgebrochen aus der Front seiner Kollegen und nähert sich Jesus mit diesem Traumsatz: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Was kann Jesus sich Besseres wünschen? Zumal von einem Schriftgelehrten. Der hatte die Wunder gesehen, wie wir aus Matthäus 8 erfahren. Der ahnt, dass Jesus ein besonders begabter, besonders guter Rabbi ist. Der will sich seiner Lerngruppe anschließen. Dort auf dem Weg nach Jerusalem. Bei Jesus passierte ja etwas. Da kamen viele Leute zusammen. Das hatte Zukunftspotenzial. Er war irgendwie angerührt in seinem Herzen. Er war begeistert. Er will ein Schüler Jesu werden. Ein Schüler Jesu. Und es wäre mehr als verständlich, wenn der Herr Jesus diesen Schriftgelehrten jetzt mit Freuden aufnehmen würde. Und sagen würde: Okay, endlich mal einer aus deiner Berufsgruppe. Das haben wir in unserem Portfolio der Jünger noch nicht. Endlich mal einer von euch. Es wird ja auch Zeit. Und im Übrigen, du wirst dich hier wohlfühlen. Du wirst sehen, was ein Leben nach meinem Vorbild bedeutet. Und im Übrigen sind wir gar nicht so schlimm, wie deine Kollegen uns nachsagen. Heute würde man möglicherweise sagen: Ja, wir sind gar nicht so fromm und so streng und so fundamentalistisch. Komm mal, das wird schön werden. Aber Jesus will keine oberflächlichen Gefolgsleute. Und haben Sie bei allem bitte im Blick Johannes 2, er weiß, was im Menschen ist. Wahrscheinlich unterschätzt der Mann die Konsequenzen seines Schrittes. Oder hat sie zumindest noch nicht bedacht. Und Jesus sendet diesem Fragesteller ein Signal, Vers 58. Die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das heißt, wenn du dich mir anschließt, dann musst du die Kosten überschlagen. Überlege gut, worauf du dich einlässt, wenn du Christ werden willst. Das ist ein tragischer Vergleich, den der Herr hier verwendet. Sogar die wilden Tiere haben irgendwo ein Rückzugsquartier, eine Art von Zuhause. Die Füchse haben unterirdisch ihren Bau, die Vögel überirdisch ihre Nester. Aber ich habe hier kein Zuhause. So hat der Herr Jesus zu dem Zeitpunkt seine eigene Situation beschrieben. Überlegen Sie mal, der Schöpfer aller Dinge hat weniger Rückzugsorte als die wilden Tiere, die er geschaffen hat. Das war keine rhetorische Übertreibung, das war die Realität. Er war in sein Eigentum gekommen, Johannes 1, und die Seinen hatten ihn nicht aufgenommen. Geboren in einer geborgenen Viehkrippe, dann bald die Flucht nach Ägypten, zwischendurch ein paar Jahre zu Hause in Nazareth, wo er wahrscheinlich auch in diesem Betrieb seines Adoptivvaters mitgearbeitet hatte, aber das war längst vorbei. Den Zimmermannsbetrieb führte längst ein anderer. Jesus nur noch ein Gast auf Erden. Jesus predigte und schlief zum Teil in einem geborgten Boot. Gerade eben hatten die Samaritaner ihm das Nachtquartier verweigert. Bald würde er auf einem geborgten Esel in Jerusalem einziehen, in einem geborgten Saal mit seinen Jüngern das Abendmahl halten und in einem geborgten Grab bestattet werden. Jesus hat kein Armutsideal gepredigt. Jesus hat materielle Armut niemals verherrlicht. Zu seinen Leuten gehörten Betuchte und weniger Betuchte. Aber Jesus hat immer klar gemacht, ein Leben mit mir funktioniert nicht im Schongang. Wenn du dich mir anschließt, wird menschlich betrachtet dein Leben nicht unbedingt leichter, als es vorher war. Eher komplizierter, schöner, erfüllter, aber auf keinen Fall leichter. Also wer einen Glauben will, mit dem er möglichst bequem und komfortabel durchs Leben kommt, der darf an alles Mögliche glauben, bitte nur nicht an Jesus, heißt das. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn? Und damit hat Jesus noch mehr deutlich gemacht. Er hat nicht nur den Ernst der Nachfolge, den Ernst des Christenweges beschrieben, sondern er hat gesagt, mit seiner persönlichen Situation, also mit der von Jesus, hat Jesus einen Zustand beschrieben, der auch jeden seiner Jünger erwarten wird. Nämlich die völlige Abhängigkeit von Gott, die völlige Abhängigkeit von Gott, dem Vater. Das ist der Zustand. Und Jesus sagt, das ist mein Zustand und das wird dein Zustand sein. Und jetzt verstehen wir auch noch besser, was er mit dem Kreuztragen gemeint hat. Markus 8 haben wir es schon gehört. Er hat das hier wenige Verse vorher. In Lukas 9 finden wir das auch. Lukas 9, Vers 23. Er sprach, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Lukas 9, Vers 23 bis 24. Das heißt, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist die Realität. Sein Leben freiwillig in Gottes Hände geben. Das heißt, sein Kreuz auf sich nehmen. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, heißt nicht, sich damit abzufinden, dass man Rückenprobleme hat oder irgendwelche anderen Hindernisse, die das Leben belasten. Das heißt nicht, sein Kreuz auf sich nehmen. Sondern sein Kreuz auf sich nehmen heißt, ich gebe mein Leben freiwillig in Gottes Hände. Herr, führe mich, wohin du mich führen willst. Mut zur Abhängigkeit. Ich verlasse mich auf deine Treue, ich verlasse mich auf deine Gnade. Das genügt. Und Jesus sagt diesem Schriftgelehrten, du bedenke, worauf du dich einlässt. Bekehrung ist Mut zur Abhängigkeit. Bekehrung bedeutet, ich verabschiede mich offiziell von meinem vermeintlichen Anspruch auf Selbstbestimmung. Das ist Bekehrung. Ich kann nicht sagen, ich will zu Jesus kommen, aber im Grunde genommen mein Leben so weiter bestimmen und gestalten, wie es meinem Gusto, wie es meinen Vorstellungen entspricht. Ich hörte von einem Vater, der seinem Sohn sagt, als der auf dem Weg war, sich zu bekehren, Junge, überleg es dir gut, du bist dann nicht mehr dein eigener Chef, überleg es dir gut. Und genau das sagt Jesus hier. Wohlgemerkt, er hat diesen Mann nicht abgewiesen. Jesus hat nicht gesagt, das packst du sowieso nicht, das ist ein zu schwerer Weg für dich, das ist zu hart für dich, das hat er nicht gesagt. Jesus hat ihn eingeladen, er hat um ihn geworben, aber er hat ihn nicht mal so eben vereinnahmt. Er hat nicht mal so eben gesagt, du kommst hier bei uns zu einem spannenden Event und kannst so ein bisschen deine wahre Bestimmung deines Lebens entdecken und wirst spirituell aufgerüstet. Sondern er hat gesagt, Bekehrung ist Mut zur Abhängigkeit. Das ist das Erste. Und dann schneidet Lukas gleich die zweite Szene hinein, den zweiten Kurzdialog. Und den zweiten Kandidaten, den spricht Jesus von sich aus an. Der kommt also nicht auf Jesus zu und fragt und bietet was an, sondern Jesus wendet sich an den. Den ersten hatte Jesus ja gebremst, aber der zweite braucht offensichtlich ein anderes Signal. Der ist vermeintlich so weit, dass er sich bekehren müsste. Der hat viel verstanden, der hat ausreichend Informationen. Und Jesus geht auf ihn zu. Vers 59. Er sagt aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Die Reaktion leuchtet doch jedem Leser auf den ersten Blick ein. Also das wäre pietätlos, nicht den Vater zu begraben. Und Elternbegräbnis war auch eine religiöse Pflicht. Das war die Folge des vierten Gebots, sollst Vater und Mutter ehren. Warum kann Jesus das nicht so stehen lassen? Das muss Jesus doch einsehen, dass wir in bestimmten sozialen Bezügen leben, dass wir in bestimmten gesellschaftlichen Bezügen leben, in bestimmten professionellen, beruflichen Bezügen liegen, dass wir bestimmte Bindungen haben. Das muss er doch einsehen. Dieser Mann wendet sich doch nicht gegen Jesus. Er macht lediglich, Sie haben es gelesen, einen kleinen Vorbehalt. Und dieser Vorbehalt ist hineingepresst in dieses Wörtchen zuvor. Lass mich bitte zuvor meinen Vater begraben. Und Jesus sagt, Jetzt sollst du kommen. Warum? Wir kommen der Sache besser auf die Spur, wenn wir verstehen, was diese Formulierung bedeutet, zuvor meinen Vater begraben. Im Nahen Osten ist das bis heute eine stehende Redewendung. Das muss gar nicht heißen, dass der Vater schon im Sterben liegt. Das muss nicht heißen, dass der Vater gerade eben erst gestorben ist, sondern der kann noch kerngesund und quietschvergnügt sein zu dem Zeitpunkt. Also ein Missionar aus der Türkei berichtet vor einigen Jahren, wie er einen jungen Christen als Mitarbeiter auf die Reise nehmen wollte. Und der sagte, entschuldige bitte, ich muss erst noch meinen Vater begraben. Und der Missionar reagierte ganz erschrocken und voller Mitleid. Ach Mensch, das tut mir aber leid. Und der junge Mann sagte, nein, keine Sorge, so war das nicht gemeint. Aber ich bin der älteste Sohn und ich soll mindestens noch so lange im Hause bleiben, bis der Vater mal stirbt. Und dann wird auch das Erbe der Familie ausgeteilt. Da bin ich dabei und dann bin ich frei, neue Wege zu gehen. Und so hat es wahrscheinlich der junge Mann in unserer Szene gemeint. Erst noch alles klären, erst warten, dann das Erbe verteilen und dann ganz für Jesus leben. Ein weiteres Indiz, wäre der Vater wirklich erst kürzlich gestorben, wäre die Beerdigung nach damaligem Brauch wahrscheinlich längst erfolgt gewesen. Das sehen Sie an Lazarus in Johannes 11 oder an Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Da wird jeweils schnell beerdigt, nachdem er gestorben ist. Also auch das spricht dafür, dass da nicht gerade einer diese Welt verlassen hatte. Ja, dieser Mann ist schon grundsätzlich irgendwie bereit, Jesus zu folgen. Aber zu seinen eigenen Bedingungen. Das ist dieser Vorbehalt, dieses zuvor hingehen. Und er will wahrscheinlich möglichst auch keine finanziellen Verluste hinnehmen. Und Jesus lässt ihn nicht durchkommen. Jesus akzeptiert das nicht. Und so lehrt uns dieser zweite Fall ein zweites über Bekehrung. Bekehrung bedeutet nicht nur Mut zur Abhängigkeit, sondern Bekehrung bedeutet zweitens Mut zum Prioritätensturz. Ich gebe zu, das ist ein seltenes Wort. Aber ich erkläre es Ihnen. Mut zum Prioritätensturz. Man könnte auch sagen, Mut zu einer persönlichen Revolution. Mut, die eigenen Prioritäten von Jesus umstürzen zu lassen. Jesus neu die Wichtigkeiten in meinem Leben ordnen und zusammensetzen zu lassen. Bekehrung bedeutet Mut zum Prioritätensturz. Das heißt, wer Jesus als seinen Herrn annehmen will, der bekommt neue Prioritäten. Der bekommt eine neue Rangfolge vorgesetzt. Und plötzlich wird klar, was von jetzt an Vorrang hat. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das wichtigste Ziel ist jetzt die Ausbreitung des Reiches Gottes. Und darum bekommt jeder echte Christ ein missionarisches Anliegen. Das heißt nicht, dass jeder Christ ein Hauptamtlicher werden soll oder in die Außenmission gehen müsste. Aber das Anliegen jedes Christen wird die Ausbreitung Gottes, des Reiches Gottes, dass Menschen sich bekehren. Das wünschen wir zunächst für die unmittelbar uns Anvertrauten und dann mehr und mehr für all die Menschen, mit denen wir es zu tun haben und am besten für alle Welt. Dass Menschen zur Ehre Gottes sich bekehren, dass Gottesreich gebaut wird, dass Gottes Lob gesungen wird, dass Menschen auf den Weg Richtung Himmel kommen und von dem Weg Richtung Hölle wegkommen. Das verkündige das Reich Gottes. Das ist die Priorität. Übrigens steht hier nicht, verwirkliche das Reich Gottes durch Transformation der Gesellschaft. Auch dieser Vers hebelt dieses Emerging Church Konzept aus. Das Reich Gottes wird verkündigt. Das Reich Gottes wird nicht durch soziale Aktivität eigenständig gebaut von Menschen. Verkündige das Reich Gottes. Und hinter dieser Priorität müssen selbst die einsichtigsten und selbst die moralisch wichtigsten und verständlichsten sonstigen Aufgaben zurückstehen. Und damit das auch der Letzte versteht, formuliert Jesus diese krasse Zuspitzung. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Das ist hart. Lass die Toten ihre Toten begraben. Dazu muss man wissen, das Neue Testament kennt zwei verschiedene Arten von Tod. Den körperlichen Tod und den geistlichen Tod. Ein Mensch, der ohne Jesus lebt. Ein Mensch, der ohne Vergebung seiner Sünde lebt. Ein Mensch, der Gott nicht zum Vater hat. Ein Mensch, der noch nicht im Besitz des ewigen Lebens ist, in dieses Versprechen von Jesus hat, du wirst bei mir in der Ewigkeit sein. Ein solcher Mensch ist in Gottes Augen tot. Und deswegen sagt er im Gleichnis vom verlorenen Sohn, der Vater, auch dieser, mein Sohn, war tot. Aber er ist wieder lebendig geworden. Er war tot, weil er weg vom Vater war. Und Paulus schreibt zum Beispiel in Epheser 2 den Leuten, die Christen geworden waren, ihr wart tot. Tot in Gottes Augen. Ihr seid lebendig geworden. Durch den Glauben an Jesus. Und Jesus sagt, hier lasst die Toten ihre Toten begraben. Das heißt, alle Menschen, die ohne Jesus leben, sind schon tot. Und am Ende wird ihr Leben nur ans Licht bringen, was jetzt schon die entscheidende Wahrheit über ihr Leben ist. Sie können sich das am besten vorstellen an einer Blume, die keine Wurzeln hat. Doch, nehmen wir die doch einfach mal. Diese Blume ist tot. Sie leuchtet noch ganz nett. Also man kann vielleicht noch jemandem eine Freude machen, die man sie im Ausgang dann in die Hand drückt. Aber eigentlich, trotz aller Farbenpracht, ist diese Blume, wir wissen es, alle tot. Und wir legen die dann hier, nein, keine Sorge, aber die bleibt hier irgendwo liegen und wird dann vielleicht weggenommen, aber die wird verschrumpeln, weil sie weil sie bei lebendigem Leibe stirbt. Lass die Toten ihre Toten begraben. Und darum drängt Jesus. Er sagt, es gibt im Reich Gottes ohnehin einen ständigen Personalmangel. Es wird ohnehin jeder gebraucht und darum lasst die geistlich Toten, denen das Reich Gottes sowieso kein Anliegen ist, die es auch gar nicht verstehen, lasst die geistlich Toten sich um die körperlich Toten kümmern. Das heißt, um die weltlichen Dinge können sich auch die Nichtchristen kümmern und das bekommen die in der Regel auch ganz gut hin. Aber ein Nachfolger Jesu hat im Konfliktfall, wenn es drauf ankommt, wenn die Dinge einander entgegenstehen, Wichtigeres zu tun. Ein Nachfolger Jesu hat nicht Totendienst, sondern Lebensdienst zu tun und darum geh du hin. Als Hauptamtlicher oder als Ehrenamtlicher, geh du hin in ein fremdes Land oder an deinen Studienplatz oder in dein Büro oder in dein Labor oder an deine Aldi-Kasse und verkündige dort das Reich Gottes. Das heißt nicht, wir müssen das ganz klar differenzieren, damit wir es nicht so schnell einfach vom Tisch schieben können. Das heißt nicht, dass ein Christ sich nicht um weltliche Angelegenheiten kümmern darf. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht einen weltlichen Beruf ausüben darf. Nehmen wir zum Beispiel die christlichen Eisenbahner, habt ihr neulich einige kennengelernt. Das sind Leute, die sich zusammengetan haben, um im Bereich Bahn das Wort Gottes zu verkündigen. Lokführer sind dabei, Leute aus dem höheren Management. Die sind Eisenbahner geblieben, auch wenn sie Christen wurden. Und sie machen das mit Überzeugung. Aber die weltlichen Dinge dürfen nicht meine Prioritäten bestimmen. Die weltlichen Dinge dürfen nicht über mein Herz verfügen. Das ist hier gemeint. Ich konstruiere mal ein Beispiel. Angenommen, da kommt zu so einem christlichen Eisenbahner der Vorgesetzte und sagt, du kannst Abteilungsleiter werden. Aber wenn du Abteilungsleiter werden willst, dann musst du mit dem Missionieren aufhören, weil du dann weltanschauliche Neutralität praktizieren musst. In dem Fall würde Jesus sagen, lass die Toten Abteilungsleiter werden. Lass die Toten Abteilungsleiter bei der Wahn werden. Du aber bleibe normaler Angestellter und verkündige das Reich Gottes. So ist das hier gemeint. Du aber verkündige das Reich Gottes, damit noch mehr geistlich Tote zu geistlich Lebendigen werden. Der schottische Theologe John McNeill, er lebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hat diese Spannung hier von Vers 60 fast wortwörtlich durchgemacht. Als sein Vater daheim in Schottland starb, befand sich McNeill auf einer evangelistischen Vortragsreise in den englischen Midlands. Und genau für den Tag, an dem in Schottland die Beerdigung seines Vaters stattfand, war McNeill in einer englischen Stadt. Es war seit langem eine große evangelistische Veranstaltung geplant. Er wurde dort dringend gebraucht. Der Beerdigungstermin konnte aus bestimmten Gründen nicht verschoben werden, die Evangelisation konnte nicht verschoben werden. Und bestimmt hätte jeder jetzt Verständnis gehabt, wenn McNeill abgesagt hätte. Aber er entschied sich anders. Er schrieb später, ich wagte nicht abzusagen, denn dieser selbe Jesus war bei mir und schien mir zu sagen, schau, jetzt habe ich dich. Geh du und predige den Leuten das Evangelium. Oder willst du lieber Tote begraben, statt Tote aufzuwecken? Und so habe ich gepredigt. Sicher stand dahinter auch bei McNeill ein innerer Kampf. Auch für Langjährige, auch für bewährte Christen, auch für echte Christen, auch für vorbildliche Christen ist es nicht selbstverständlich, dass sie immer und konsequent die richtigen Prioritäten setzen. Das wird ein Kampf bleiben, solange wir hier auf der Erde sind. Und wir werden in diesem Kampf immer wieder auch scheitern und immer wieder Vergebung brauchen. Aber wir dürfen auch immer wieder neu anfangen. Aber Jesus sagt das hier am Anfang. Er legt das bereits einem Menschen vor der Bekehrung steht. Und er fragt ihn nicht, wirst du es immer schaffen, die Prioritäten richtig zu setzen? Wirst du nicht mehr schwach werden? Wirst du das durchhalten? Dann hätte sich keiner von uns bekehrt. Nein. Sondern er fragt ihn, bist du bereit, mich als den anzuerkennen, der ich bin? Bist du bereit, mit Thomas zu sagen, mein Herr und mein Gott? Bist du bereit, in diesem Prioritätensturz einzuwilligen? Das ist das Zweite, was wir hier über Bekehrung lernen. Bekehrung bedeutet Mut zum Prioritätensturz. Und dann diese dritte Begegnung. Wie schon im ersten Fall kommt dieser Mensch von sich aus auf Jesus zu, Vers 61. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor, das kennen wir, aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist ein dritter Grund, warum die Mutprobe für den Christen beziehungsweise für den noch nicht Christen schon bei seiner Bekehrung beginnt. Mut zur Abhängigkeit, Mut zum Prioritätensturz. Und das Letzte sehen wir hier. Bekehrung bedeutet Mut zur Einseitigkeit. Bekehrung bedeutet Mut zur Einseitigkeit. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück. Für Leute aus der Landwirtschaft war das Bild sofort klar. Wer zurückschaut, kann nicht ordentlich pflügen, weil er krumme Furchen zieht. Sofort einleuchtend. Heute hätte Jesus vielleicht gesagt, wer auf dem Motorrad sitzt und sich ständig nach hinten umschaut, ist in akuter Lebensgefahr. Wenn wir uns besser vorstellen. Die Arbeit mit dem Pflug erforderte damals einiges Geschick. In der Regel hielt man mit der linken Hand den Pflug, mit der rechten wurde der Ochse vorangetrieben mit einem langen Treibstock und dann musste man immer die Furche im Blick behalten, sonst würde die Sache schief gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Wer sich nicht konzentriert, wer sich nicht fokussiert, wer nicht in eine Richtung schaut, der kriegt das nicht hin. Der ist fehl am Platz als Pflüger. Und so sagt Jesus hier, mach ganze Sache mit Jesus. In unserer Jugend gab es einen wunderschönen Aufkleber, den man so auf Bleistiftmappen oder so draufpacken konnte. Dieser Aufkleber trug den Satz, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und genau das meint Jesus hier. Er sagt, du kannst dem König der Könige nicht mit einem geteilten Herzen nachfolgen. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Bekehrung heißt Mut zur Einseitigkeit. Und wissen Sie, deshalb ziehen Bekehrte so leicht den Vorwurf des Fanatismus auf sich. Wenn jemand echt zum Glauben kommt, ist garantiert jemand da, der sagt, oh, der ist aber fanatisch geworden. Warum? Weil er nicht Christ diese Einseitigkeit nicht verstehen kann. Weil er das für fanatisch halten muss, weil er das für sektiererhaft halten muss. Wenn er Jesus nicht kennt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück. Lassen Sie uns noch ein letztes Mal hinsehen. Wo war das Problem bei diesem Mann? Der wirkt doch sehr gutwillig, auch sehr aufgeschlossen. Und wir können doch seinen Einwand gut verstehen. Herr, erlaube mir zuvor von denen, die in meinem Hause sind, Abschied zu nehmen. Warum ist denn das bitte schön ein Problem? Und wieder haben wir Johannes 2 im Hinterkopf. Jesus wusste, was in diesem Menschen war. Und was hinter diesem Vorbehalt bei ihm steckt. Der will höchstwahrscheinlich nicht einfach nur Tschüss sagen und seine Sachen in die Reisetasche schmeißen, sondern der hält sich ein Hintertürchen offen. Lass mich erst Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Und die in meinem Hause sind, Jesus sieht das vorher, die werden es ihm nicht leicht machen. Wie viele junge Menschen, die Jesus nachfolgen wollten, haben das erlebt? Dass die Leute in ihrem eigenen Hause sie davon wieder abbringen wollten. Wie viele junge Leute haben das erlebt? Aber auch Ältere. Die werden wahrscheinlich versuchen, den jungen Mann zu Hause festzunageln und Misstrauen gegen Jesus zu säen. Bist du verrückt, dich diesem Jesus anzuschließen? Auf Gedeih und Verderb. Du weißt doch gar nicht, wo der dich hinbringt. Das ist doch total unsicher. Was soll aus dir werden? Wir haben da ganz andere Pläne mit dir. Du sollst mir das Geschäft übernehmen. Und hier ist noch ein schöner Bauplatz. Gucke, extra freigehalten. Da kannst du mal bauen, wenn du geheiratet hast. Ist doch alles schon geplant. Bestens abgesichert. Nur verbau dir nicht deine Zukunft durch Jesus. Und schlag dir diesen frommen Tick aus dem Kopf. Es ist gut, wenn du einen Glauben hast. Es ist gut, wenn du Moral hast. Das wird dir viel helfen in deinem Leben. Aber werde bloß nicht fanatisch. Und werde bloß nicht eng. Und wieder problematisiert Jesus die Familienbande im zweiten und im dritten Fall und warnt geradezu vor der Konkurrenz, die Familienbande für die Nachfolge Jesu darstellen können. Und das irritiert uns. Denn schließlich hat Jesus sich ja voll und ganz hinter die Familie als Gottes Schöpfungsordnung gestellt. Schließlich bekommt die Familie ja bei den 10 Geboten einen eigenen Paragraphen. 4. Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlgeht und du lange lebst auf Erden. Das ist das 1. Gebot, das eine Verheißung hat. Die Familie ist doch Gottes ureigene Erfindung. Und Jesus hat die Familie besonders geschützt, zum Beispiel durch das Verbot der Scheidung. Und die Familie ist auch kein geistlicher Luxusartikel, wie manche Pastoren und Missionare denken. Oft hat man das gehört, dass jemand sagt, ja, ich kümmere mich um die Gemeinde und dann kümmert sich Gott schon um meine Familie. Und dagegen macht die Bibel deutlich, wenn einer ein guter Gemeindeleiter, ein guter Pastor sein will, dann muss er zunächst mal seinem eigenen Hause gut vorstehen. Das heißt, er muss sich gut um seine Familie kümmern. Das bedeutet auch, er muss Zeit haben für seine Familie. Und und nahe dran sein mit seinem Herzen an seiner Familie. Aber wenn das so ist, wie kann es dann sein, dass die Familie in Konkurrenz zur Nachfolge Jesu tritt? Offensichtlich, so macht Jesus hier an diesem zweiten und dritten Beispiel deutlich, kann es Situationen geben, wo falsche familiäre Rücksichten dem Auftrag Jesu entgegenstehen, wo falsche familiäre Rücksichten uns daran hindern können, Jesus ganz zu dienen. Wo eine Familie ohne Gott lebt und der Bekehrte ist der erste Christ in der Sippe, das kann ganz schön schwer werden. Aber selbst in einer sogenannten christlichen Familie kann dieses Problem auftreten. Nämlich dann, wenn diese christliche Familie sich selbst für wichtiger hält als Jesus und sein Reich und seine Gemeinde. Und da kann dann die Familie zum Hemmschuh für den Glauben werden. Wenn die Rücksicht auf die Familie größer wird als die Rücksicht auf das Wort Gottes. Wenn die Angst, bei der Familie in Ungnade zu fallen, größer ist als die Sorge, Jesus zu betrüben und seine Gnade mit Füßen zu treten. Wenn die Beschäftigung mit der Familie meinen gesamten Zeitplan diktiert und die Prioritäten bestimmt und Gott dahinter zurückstehen muss und die Gemeinde nur noch unter ferner Liefen Bedeutung hat, dann tritt diese Konkurrenz ein, vor der Jesus uns hier warnt. Und diese Konkurrenz hat Jesus offensichtlich sehr deutlich gesehen, und zwar nicht nur hier. Viele von Ihnen werden sich an diese noch zugespitztere Formulierung in Lukas 14, Vers 26 erinnern. Da sagt der Jesus, Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und dann kommt wieder das Wort vom Kreuz tragen. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Damit meint Jesus natürlich nicht, das geht aus dem ganzen Zusammenhang hervor, dass wir unsere Familie hassen sollen. Wir sollen sie lieben. Wir sollen sie mit der ganzen Hingabe unseres Herzens lieben. Wir sollen bereit sein, unser Leben für unsere Frau zu opfern, sagt Paulus in Epheser 5, ganz klar im Einklang mit Jesus. Aber Jesus sagt hier mit der stärksten möglichen Sprache, dass er den Vorrang in unserem Leben hat. Und dass wir nicht selbst den liebsten und nahestehendsten Personen nicht einen Vorrang vor Jesus einräumen dürfen in unserem Leben. Das wäre übrigens auch für die nicht gut, selbst wenn wir es um ihretwillen täten, aber wir würden ihnen damit auch nicht dienen, weil wir gegen den Willen Jesu handelten. Damit meint Jesus nicht, dass wir uns jederzeit Jesus emotional näher fühlen als unseren Verwandten. Hier geht es nicht in erster Linie um Emotionen, sondern es geht darum, wem gestehe ich den ersten Rang zu, wem gehorche ich im Konfliktfall, wessen Ehre gilt mir. Und in dem Sinne, jetzt versteht man das etwas besser, hat Martin Luther seine vierte Strophe von einem feste Burg ist unser Gott gemeint, bei der es uns oft zu schwerfällt, die zu singen. Wir lassen die manchmal auch weg und singen nur 1 bis 3. Ja? Wo er sagt in der Strophe 4 am Ende, nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Und wir sagen, Luther, hast du deine Käthe nicht geliebt? Oh, er hat sie geliebt. Lesen Sie mal, was Luther für liebevolle Briefe an seine Frau geschrieben hat. Nehmen Sie den Leib, gut, ihr Kind und Weib, lass fahren dahin. Mut zur Einseitigkeit. Heilige Einseitigkeit. Und wie das praktisch ausgehen kann, hat John Bunyan erlebt. Sie wissen John Bunyan, der berühmte Autor der Pilgerreise? Dieser puritanische Prediger hat unendlich viel Schweres durchgemacht. Er war 12 Jahre im Gefängnis von 1660 bis 1672. Gott hat es dann geschenkt, dass er nochmal für 16 Jahre rauskam. Warum kam er ins Gefängnis? Weil er sich weigerte, vom Evangelium zu schweigen, weil er das Reich Gottes verkündigte. Er war einer der einflussreichsten Prediger Englands in seiner Zeit. Und als sie ihn dann inhaftierten, wurde er für Jahre von seiner geliebten Frau und seinen 4 Kindern getrennt. Die älteste, die Mary, war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt. Sie war blind geboren. Sie brauchte besonders seine Hilfe. Und Bunyan hat unter dieser Trennung schrecklich gelitten. Er schreibt einmal, Zitat, die Trennung von meiner Frau und den armen Kindern war für mich oft so, als risse man mir das Fleisch von den Knochen. Nicht nur, weil ich sie, dieses große Geschenk, zu sehr liebe, sondern auch, weil ich oft daran denken muss, wie sehr meine arme Familie unter den Nöten, dem Elend und den Sorgen leiden muss, wenn wir getrennt sind. Besonders aber dachte ich an mein armes, blindes Kind, das mir mehr als alle anderen auf der Seele lag. Oh, wenn ich an das ganze Elend denke, das meinem blinden Kind zustoßen kann, dann zerreißt es mir das Herz. John Bunyan. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und der hat es dann geschenkt, wie gesagt, dass er nochmal 16 Jahre dann rauskam. Und Jesus hat die Familie bestimmt auch gesegnet für diese Treue ihres Vaters und Ehemannes. Und John Bunyan hätte seiner Familie bestimmt keinen Dienst damit erwiesen, wenn er Jesus verleugnet hätte, um bei der Familie bleiben zu können. Aber es war schwer. Es war eine schwere Zeit und der Herr hat ihn durchgetragen. Aber hier in Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, sagt Jesus das nicht einem langgedienten Missionar, sondern er sagt das einem, der vor der Bekehrung steht. Und wieder geht es also nicht um die Frage, wirst du es immer schaffen, diese Einseitigkeit durchzuhalten, sondern es geht um die Frage, bist du bereit, mich als den anzuerkennen, der ich bin? Als Herrn und Retter und Gott. Bist du bereit, einzuwilligen in diese Einseitigkeit? Bekehrung bedeutet Mut zur Einseitigkeit. Und wer Jesus nur zu seinem Leben so dazunehmen will, als einen weiteren Farbtupfer, als einen weiteren Gast, als ein weiteres Hobby, als eine spirituelle Bereicherung, als ein Vorbild für moralisch gutes Verhalten, der kann nicht sein Jünger sein, sagt Jesus. Heute werden wir Abendmahl miteinander feiern. Und im Abendmahl hält Jesus uns das nochmal sinnenfällig vor Augen, dass er sich ganz für uns gegeben hat. Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Und darum können wir Jesus nicht mit angezogener Handbremse nachfolgen. Wir können Jesus nicht mit einem Leben nachfolgen, das zusammengesetzt ist aus lauter Kompromissen. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück. Drei schicksalhafte Momente haben wir heute gesehen. Drei schicksalhafte Momente, in denen ein Leben plötzlich in das Licht Gottes getaucht wird. Und wir konnten daran erkennen, Bekehrung bedeutet Mut zur Abhängigkeit. Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wer mit seinem Leben zu Jesus kommt, der legt es ganz in seine Hand. Und dann bedeutet Bekehrung Mut zum Prioritätensturz. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wer zu Jesus kommt, der willigt ein, dass Jesus jetzt meine Prioritäten neu festlegt. Und dass Jesus das Recht hat, jeden Vorbehalt meines Lebens, jedes zuvor, in das ich meine ganzen Bedenken und Eigensüchteleien hineinpacke, jedes zuvor auszuhebeln. Dazu hat Jesus jetzt das Recht. Mut zum Prioritätensturz. Und schließlich das dritte, Bekehrung bedeutet Mut zur Einseitigkeit. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Jesus, erbarme dich über meine Kompromisse und schenke mir ein solches Herz, das dir gern mit allen Fasern zur Verfügung steht. Howard Kelly, mit dem schließe ich, legte ein beeindruckendes Medizinstudium hin. Er wurde später auch ein erfolgreicher, gesegneter Arzt, der durch Gottes Hilfe viel bewegen durfte. Am Tag seiner Absolvierung schrieb Howard Kelly in sein Tagebuch: Heute widme ich mein Leben, meine Zeit, meine Fähigkeit, meinen Ehrgeiz, alles ihm. Gesegneter Herr, bearbeite mein Leben so, dass du es am besten gebrauchen kannst. Und solltest du mir je in der Welt Erfolg geben, dann gib mir bitte nur solchen, der mich näher zu dir zieht. Und wie ist es ausgegangen bei den dreien? Das lässt Lukas offensichtlich ganz bewusst offen. Denn heute geht es um dich. Dich fordert Jesus auf, folge du mir nach. Und was ist deine Antwort? Herr Jesus, bitte schenk es in unserem Herzen, dass wir ehrlich sind vor dir. Und habe Dank, dass du dich über all unsere Furcht und Menschenfurcht und Halbheiten erbarmen willst und dass du uns vergibst und dass du selbst uns das schenkst, was wir niemals aus eigener Kraft können, echte Hingabe an dich. Herr, bitte erbarme dich über uns und lass uns dir von ganzem Herzen nachfolgen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.